Vielen Dank auch an dich, Nils, für die Organisation dieser Vortragsreihe und dass du mich eingeladen hast, hier heute Abend zu sprechen. Ja, mein Name ist Nadine Suttmöller, ich komme von der Europa-Universität Flensburg und schreibe dort derzeit meine Dissertation. Und ich habe meine Dissertation mit dem Thema überschrieben, Grenzen im Grenzenlosen. Und ja, tatsächlich geht es mir darum, einmal über Grenzen, über Grenzüberschreitungen in der Arbeit mit großen Datensätzen, mit Daten, mit Algorithmen nachzudenken. Und ja, ich tue das aus einer ganz bestimmten Perspektive, und zwar aus der Perspektive der Gerechtigkeit. Und ich möchte sofort auch einfach mal reinspringen in das Thema, in eine Big Data Anwendung. Das ist der Facebook Newsfeed. Den kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Das ist das zentrale Element auf der Facebook-Plattform. Also wenn man sich dort anmeldet, ist das das Erste, was man dort sieht. Das ist jetzt meiner. Ja, das ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber ich glaube, es wird deutlich, wie der aussieht. Und ja, vielleicht haben Sie wie ich in letzter Zeit mal das Gefühl gehabt, Mensch, ich sehe irgendwie immer die Postings von den gleichen Menschen, von meinen gleichen Freunden, von gleichen Unternehmen. Und irgendwie werden gar nicht mehr alle abgebildet. Und dieses Gefühl ist tatsächlich ganz richtig, denn Facebook zeigt uns nur ein Fünftel aller Inhalte, die wir eigentlich sehen können. Also das heißt, vier Fünftel werden ausgeblendet. Und jetzt erzähle ich Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues, wenn ich erzähle, dass dahinter ein Algorithmus steckt, der das sortiert, der uns entsprechende Inhalte anzeigt. Und dieser Algorithmus sortiert auf der Basis, wie ich mich in diesem Newsfeed in der Vergangenheit verhalten habe. Ja, also welche Postings ich mir angeschaut habe, über welche ich vielleicht auch drüber weggescrollt habe, mit welchen Freunden ich besonders viel interagiere und wie alt diese Postings generell sind. Ja, das sind so Faktoren, die eben darauf Einfluss nehmen, was ich dort sehe und was ich dort eben nicht sehe. Wie gesagt, an dieser Stelle hat es mir noch nicht gereicht, dass ich herausgefunden habe, beziehungsweise mir die Erkenntnis kam, Mensch, dahinter steckt ein Algorithmus, der das macht. Denn dieser Algorithmus ist ja nicht von Gott gegeben, der ist ja nicht einfach auf die Erde gefallen. Und wie gesagt, ich wollte wissen, welche Menschen stecken dahinter. Und ein Mensch, der dahinter steckt, hinter diesem Algorithmus, das ist Greg Mara, das ist dieser junge Mann. Der arbeitet bei Facebook mit einem Team an diesem Algorithmus, schreibt diesen Algorithmus und aktualisiert diesen Algorithmus regelmäßig. Und jetzt kann man ja auf der einen Seite sagen, Mensch, ist ja eigentlich ein ganz netter Service, ja, wenn ich überlege, ich habe auf Facebook ungefähr 300 Freunde, ich habe, glaube ich, 50 bis 60 gelikte Unternehmenswebsites und andere Fanpages, da kann ich mir selber schwer noch einen Durchblick der ganzen Informationen tatsächlich erlangen. Ja. Da bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich dann einen Algorithmus habe, der mir die relevantesten Informationen für mich anzeigt. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier mit Greg Mara, mit seinem Team, oder beziehungsweise hat dieses Team mittlerweile eine Informationsmacht, tatsächlich Themen gesellschaftlich zu platzieren. Ja, wenn wir mal daran denken, wie viel User Facebook insgesamt hat, das sind über 2 Milliarden User mittlerweile weltweit, in Deutschland etwas mehr als 30 Millionen, da haben sie mittlerweile eine ganz große Informationsmacht. So, und das war so der erste Schritt für mich hinein in diese Datenwelt, ja, diese Situation zu verstehen. Und das hat mir an dieser Stelle aber nicht gereicht. Ich wollte jetzt wissen, wie funktioniert denn eigentlich dieses ganze Big Data Zeug, ja, um es mal so zu sagen. Ich wollte wissen, wie funktioniert dieser Big Data Prozess, was sind da noch weitere Schritte, die eigentlich dazugehören und die eventuell mal mit einem kritischen Auge beleuchtet werden können. Und da bin ich, nachdem ich mir Facebook angeguckt hatte, in die Literatur gegangen. Ich habe mit Softwareentwicklern gesprochen, ich habe mit Leuten aus dem Data Science Bereich gesprochen und letztendlich bin ich in meiner Recherche ich habe es jetzt mal grob in 3 Punkte zusammengefasst, immer wieder gestoßen, die man sich mal genauer angucken könnte. Ja, es gibt noch mehr, ich habe es jetzt mal auf diese 3 reduziert. Und zwar haben wir einmal den Moment der Datengenerierung. Ja, diesen Moment Da wissen wir häufig gar nicht, vor allem eben in der Online-Welt, welche Daten werden eigentlich wo über mich gesammelt, welche Daten sind eigentlich die relevanten Daten. Ja, oftmals sind es gar nicht diese Inhaltsdaten, sondern es geht um Metadaten, die für die Unternehmen interessant sind. Wer hat letztendlich Zugriff auf diese Daten? Das sind alles Punkte, die man sich auf dieser Stufe des Big Data Prozesses mal genauer anschauen könnte. Ein zweiter Moment ist die rechtliche Situation. Ja, wir haben im nächsten Jahr im Mai tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Wir haben momentan auch ein Datenschutzgesetz, was unter anderem besagt, dass wir einwilligen müssen, wenn Unternehmen mit unseren Daten arbeiten wollen. Die Unternehmen sind dazu verpflichtet, datensparsam zu arbeiten. Die Unternehmen sind auch dazu verpflichtet, den Zweck der Verarbeitung schon im Stadium der Datensammlung bekannt zu geben. Das sind aber alles Punkte, die laufen dem Arbeiten mit Big Data fundamental entgegen. Ja, wird trotzdem gemacht. So, und einen letzten Punkt habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir noch den Moment der Datenverarbeitung. Ja, bei der Datenverarbeitung geht es um Algorithmen, da geht es um Software, die eben nicht einfach gottgegeben ist, sondern dahinter stecken Menschen. Und gerade in diesem wirtschaftlichen Umfeld, was ich mir besonders anschaue, stecken dahinter Ziele und Interessen, die Unternehmen mit diesen Algorithmen, mit dieser Software verfolgen. Und selbst wenn sie noch nicht mal Ziele und Interessen vorgegeben haben, so haben die Softwareentwickler, die Leute, die Algorithmen schreiben, vielleicht unter Umständen kulturell erlernte Muster, die in diesen Algorithmen wiederzufinden sind. Also wir haben hier verschiedene Situationen oder beziehungsweise Momente, die eine Situation erzeugen, die es durchaus verlangt, das Ganze mal ein wenig kritischer anzuschauen. Ja? Und wie wir mit Facebook sehen, ist das nicht etwas, was in einer technologischen Blase irgendwo existiert, sondern es existiert und handelt ganz real in unserer Welt. So, und ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, das, was Facebook macht, was auch andere Unternehmen mit unseren Daten machen, ist das eigentlich richtig und wünschenswert für unsere Gesellschaft, für die Entwicklung unserer Gesellschaft? Und bin da mal so ein bisschen rausgegangen und habe geschaut, beziehungsweise habe mir mal als ein Gradmesser in der Gesellschaft die Empörung angeschaut über diese Big Data-Anwendung. Ja? Weil so ein Empörungsgrad in der Gesellschaft zeigt manchmal, ob wir etwas tatsächlich wollen oder nicht wollen. Und da muss ich sagen, okay, wir haben eine punktuelle Empörung über diese Anwendung. Wir haben eine punktuelle Empörung über einzelne Aspekte von Big Data, Big Data-Verarbeitung. Aber wir haben letztendlich keine tiefgreifende Empörung in der Gesellschaft. Ja, also wir können uns mal so ein bisschen im Feuilleton umschauen. Da haben wir dann so Überschriften wie Maschinen haben keine Menschlichkeit oder Deutsche fürchten Big Data, lasst euch nicht enteignen, die heimlichen Herrscher. Das ist so der Empörungsgrad, den wir gerade haben. Ja, aber der ist eben nicht nachhaltig und der ist auch nicht tiefgehend. Und an dieser Stelle werden, glaube ich, zwei Gründe dafür anführen. Also einmal, diese Techniken operieren unterhalb einer Wahrnehmungsschwelle. Ja? Also wir kriegen das irgendwie gar nicht richtig mit, was da passiert. So, man kriegt nochmal so ein Ergebnis davon mit, aber so wie das eigentlich funktioniert, ist relativ intransparent. Das können wir nicht wirklich mitbekommen. Ein zweiter Grund ist, glaube ich, dass diese Empörung oftmals ohne einen wirklichen Rahmen stattfindet. Ja, also wir haben irgendwie das Gefühl, da läuft irgendwas nicht richtig, aber so einen richtigen Rahmen, warum wir das jetzt nicht richtig finden, haben wir oftmals nicht. Und deswegen habe ich mir an dieser Stelle die Frage gestellt, um dem Ganzen tatsächlich einen Rahmen zu geben, ist das gerecht, was hier passiert? Und wie wir eben am Anfang schon gehört haben, ich bin keine Philosophin, also ich habe die Philosophie nie studiert. Ich bin Ökonomin, ich bin ausgebildete Ökonomin. Ich habe meinen Bachelor im Bereich der Betriebswirtschaftslehre gemacht, ich habe auch meinen Master in diesem Bereich gemacht, ich habe auch Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und musste dann so ein bisschen schmerzvoll feststellen, mit meinen Theorien und Modellen, die ich im Kopf habe, kann ich diese Frage nicht wirklich beantworten. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin losgegangen. Ich habe mich in anderen Disziplinen umgeschaut. Ich habe geguckt, wo ist eine Theorie, wo ist ein Modell, wo ist tatsächlich eine umfassendere Disziplin, die mir helfen kann, diese Frage zu beantworten. Die Frage, wie gerecht das hier ist. Und ja, wie gesagt, das ist keine Überraschung. Ich bin in der Philosophie fündig geworden. Und ja, für mich war am Anfang erstmal die große Erkenntnis da, Mensch, Philosophie ist nicht etwas, was sich irgendwie mit kruden Wolkengebilden beschäftigt, sondern Philosophie beschäftigt sich genau mit dieser Welt, in der wir handeln, aber in der auch eben Unternehmen handeln. Und die Philosophie beschäftigt sich dann eben mit Gelingensbedingungen, mit Konsequenzen, aber auch mit der Bedeutung von Handlungen. Ja? Und das ist auch für die Wirtschaft wichtig, denn wenn ein Manager beispielsweise überlegt, in welche Richtung er sein Unternehmen steuert, ja, so ein Mark Zuckerberg zum Beispiel, dann reicht es oftmals nicht, nur über Kosten, Investitionen und Erträge nachzudenken, sondern manchmal übersteigt dieses bloße Tun die reine BWL. Und ich glaube, wir haben mit Big Data hier ein Phänomen, was tatsächlich die reine BWL übersteigt, oder beziehungsweise das Big Data oder die Bedeutung von Big Data eben diese reine BWL übersteigt. So, was habe ich dann gemacht? Ich hatte keine Ahnung von Philosophie. Ich habe mich auf die Reise in die Philosophie begeben. Ich habe tatsächlich angefangen, mir Vorlesungen anzuschauen über Philosophie, komplette Vorlesungen von Aristoteles angefangen, Platon angefangen, habe sie mir angelesen. Ich bin dann weitergegangen zu Adam Smith. Habe mich lange mit ihm beschäftigt, bin dann irgendwann bei Jeremy Bentham und Herrn Mill gelandet und muss sagen, also gerade so der Utilitarismus, mit dem ich mich einige Zeit beschäftigt habe, konnte mich jetzt wirklich nicht oder konnte mich nicht in Gänze überzeugen, damit mein Problem anzugreifen. Ja, also so, wenn irgendwie das für alle gut ist, dann ist das schon gut. Das hat mich an der Stelle nicht überzeugt. Ich bin dann weitergegangen zu Kant. Ich habe angefangen, Kant im Original zu lesen, schwere Kost, aber über ihn bin ich dann bei einem Mann gelandet und wahrscheinlich kennen ihn auch einige von Ihnen, und zwar bei diesem Mann. Das ist John Rawls. Ja, wenn man sich mit Gerechtigkeit beschäftigt, kommt man eigentlich an ihn nicht vorbei. Er hat in den 1970er Jahren das fundamentale Werk zur Gerechtigkeit vorgelegt. Es heißt eine Theorie der Gerechtigkeit. Im Kern ist es eigentlich ein Buch von 600 Seiten, an dem er einige Jahre geschrieben hat. Und es ist manchmal auch nicht ganz einfach zu lesen, weil er tatsächlich dieses Manuskript immer wieder überarbeitet hat und immer wieder Einfügungen vorgenommen hat und so weiter. Und das merkt man diesen Text auch an. Aber dieses Buch habe ich gelesen. Und bin am Ende zu der Überzeugung gekommen, das ist etwas, was mir bei der Beantwortung von meiner Frage helfen kann. Und ich möchte heute Abend kurz die wichtigsten Punkte aus seiner Theorie vorstellen. Und zwar, Rawls sagt, dass eine Gesellschaft dann gerecht und fair ist, wenn sie sich auf eine faire und gerechte Verteilung der gesellschaftlichen Grundgüter einigen kann. So, was sind denn jetzt diese Grundgüter, von denen er spricht? Da sagt Rawls, das sind diese Grundgüter. Es geht einmal um Recht und Freiheiten, Macht um Chancen, wirtschaftliche Aussichten und die Selbstachtung. Ja? Und wir alle in der Gesellschaft hätten von diesen Grundgütern lieber mehr als weniger zur Verfügung. Ja? Weil wir diese Grundgüter brauchen, um unsere individuellen Lebensziele zu verwirklichen. Und da ist es auch erstmal egal, wie unsere Lebensziele aussehen. Ob wir ein großes Unternehmen leiten wollen, also eine große Managerkarriere irgendwo hinlegen wollen, oder ob wir uns im Bereich der Politik tummeln wollen oder ob wir eine wissenschaftliche Karriere machen wollen oder ob wir unseren Fokus auf unser Privatleben legen möchten. Das ist erstmal völlig egal, wie unser Leben oder wie unsere Lebensziele aussehen. Wir brauchen diese Grundgüter. So, also wir haben es hier mit einer gewissen Rivalität in der Verteilung zu tun. Ja? Und jetzt ist eben die Frage, auf welche Prinzipien würde sich die Gesellschaft einigen, damit diese Grundgüter gerecht verteilt werden? Und um diese Prinzipien zu gestalten bzw. zu benennen, wendet Rawls jetzt ein Gedankenexperiment an. Und dieses Gedankenexperiment sieht folgendermaßen aus. Er versetzt die Mitglieder der Gesellschaft in einen Urzustand hinter dem Schleier des Nichtwissens. Und hinter diesem Schleier des Nichtwissens wissen die Mitglieder der Gesellschaft nicht, wie alt sie sind, ob sie irgendwie schwach oder stark sind, ob sie männlich oder weiblich sind, zu welcher Generation sie gehören, welche Position sie in der Gesellschaft einnehmen, also zu welcher Klasse sie gehören, das wissen sie alles nicht. Und Rawls sagt, dass er eben mit dieser Gleichmacherei einen Zustand, einen fairen Ausgangszustand zur Formulierung der Prinzipien erreicht. Ja, also es kann niemand in diesem Zustand, wo eben alle gleich sind und wo niemand von besonderen Fähigkeiten weiß, kann niemand auf Basis besonderer Fähigkeiten Prinzipien formulieren, die ihn oder sie bevorzugen würden. Ja? So, darum geht es. Und wie sehen jetzt diese Prinzipien aus, nach denen verteilt wird? Das sind zwei Prinzipien. Das erste Prinzip, nach dem verteilt wird, ist das Prinzip der Freiheit. Ja? Das Prinzip der Freiheit besagt, dass jede Person den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten hat, das mit demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist. Also es ist ein egalitäres Prinzip, das gilt für alle. Ja, alle haben die gleichen Freiheiten. So, das zweite Prinzip ist das Prinzip der Chancengleichheit und das Differenzprinzip, so nennt er das. Und hier sagt Rawls, es darf durchaus soziale und ökonomische Ungleichheiten in der Gesellschaft geben. Aber diese Ungleichheiten sind an zwei Bedingungen geknüpft. Und zwar einmal, sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, wo jedes Mitglied der Gesellschaft die gleiche Chance hat, diese zu bekleiden. Und das Zweite ist, das ist jetzt das Differenzprinzip, diese Ungleichheit, die muss für den Schlechtgestelltesten in der Gesellschaft den größten Vorteil liefern. Wer jetzt der Schlechtgestellteste in der Gesellschaft ist, das lässt Rawls so ein bisschen offen. Ich komme da später aber nochmal drauf zurück. Ja? Also nach diesen beiden Prinzipien wird verteilt und diese Prinzipien sind jetzt auch nicht gegeneinander verhandelbar. Ja? Also es kann jetzt niemand kommen und sagen, ich gebe dir 50 Euro und dafür gibst du mir jetzt ein Stück deiner Freiheit. Sondern die stehen in einer lexikalischen Ordnung. Ja, erst muss das Prinzip der Freiheit gelten und dann darf das Prinzip oder beziehungsweise dürfen soziale und ökonomische Ungleichheiten existieren. Vorher nicht. So, und wenn jetzt danach verteilt wird, dann haben wir eine gerechte Gesellschaft, dann haben wir eine stabile Gesellschaft, alles wunderbar. So, das war jetzt ein bisschen Theorie-Input. Ich komme jetzt wieder auf Facebook, ich komme jetzt wieder auf den Newsfeed und ich habe noch zwei andere Beispiele mitgebracht. Und zwar, jetzt gucken wir uns nochmal den Newsfeed an mit Rawls im Hinterkopf. Ja? Wie ich eben schon sagte, dieser Newsfeed filtert bzw. sortiert Postings nach dem, wie ich mich in der Vergangenheit dort verhalten habe. Ja? Und zeigt mir die Postings an, die für mich am relevantesten sind. So. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass mein Newsfeed, ja, ich bin Akademiker, viele meiner Freunde sind Akademiker, das spiegelt sich auf Facebook wieder. Wie man hier sieht, ich engagiere mich bei den Digital Media Women, das sind so Inhalte, die mir angezeigt werden, also gehen die Inhalte da schon in eine gewisse Richtung. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass eine Frau, vielleicht in meinem Alter, die jetzt nicht so viel Glück im Leben hat und vielleicht irgendwie nicht so lange zur Schule gegangen ist, mittlerweile vielleicht in einer sozial prekären Situation lebt, auch das soziale Umfeld in dieser Situation zu Hause ist, dass ihr Newsfeed auf Facebook ganz, ganz anders aussieht. Ja? Ganz andere Inhalte. Und das, was der Newsfeed in diesem Moment macht, ist natürlich erstmal, er bildet ein Stück weit Realität ab, wie sie ist. So. Aber dieser Algorithmus, der verschärft diese Realität immer weiter, der verengt diese Realität immer, immer weiter. Und das, was wir dann im Endeffekt sehen, ja, wird ja oft, oder beziehungsweise da gibt es ein Konzept, mit dem das ganz gerne benannt wird, und zwar ist das das Konzept der Filterblase, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ich glaube aber an dieser Stelle, dass die Filterblase dem Ganzen nicht gerecht wird, sondern dass, das ist jetzt meine These, dass wir es hier mit neuen sozialen Milieus zu tun haben. Ja? Und was soziale Milieus für die Gestaltung einer Gesellschaft bedeuten, das hatten wir schon mal, die Situation. Ja? Wenn wir in die 40er, 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts mal zurückgehen, da gab es ein soziales Milieu, das nannte sich die katholische Arbeitstochter vom Lande. Ja? Und für junge Mädchen bedeutete die Zugehörigkeit zu diesem Milieu das, oder beziehungsweise letztendlich, was sie vom Leben erwarten konnten. Ja? Da ging es nicht darum, für diese Mädchen zu überlegen, Mensch, ich habe Lust, irgendwie ganz lange zur Schule zu gehen, danach noch zu studieren, vielleicht Lehrerin zu werden oder vielleicht tatsächlich Wissenschaftlerin zu werden. Ja? Darum ging es für diese Mädchen nicht, die zu diesem Milieu gehörten, sondern für diese Mädchen ging es darum, jemanden zu finden, der sie heiratet, Kinder zu kriegen. So, das war's. Mehr Auswahl im Leben hatten sie nicht. So, und das, was Facebook hier tatsächlich mit uns macht, ist uns zurück in solche sozialen Milieus wieder zu versetzen. Ja? Diese sozialen Milieus haben sicherlich noch eine gewisse Informationsfreiheit in ihren Milieus, aber diese Informationsfreiheit übergreifend, die ist nicht mehr vorhanden. Ja? Und letztendlich wissen wir vielleicht auch auf Facebook, dass wir da mit verschiedenen Milieus konfrontiert sind, aber wir sprechen hier miteinander. Ja? Also hier haben wir schon mal eine große Einschränkung unserer Freiheit und das beziehungsweise dieser Algorithmus arbeitet hier ganz fundamental unter unserer Wahrnehmungsschwelle. Ja? Also ich weiß, wie mein Newsfeed aussieht, aber ich habe keine Ahnung, wie von jemand anders der Newsfeed aussieht, der vielleicht sogar aus einem anderen sozialen Milieu kommt. Keine Ahnung. Das ist mein erstes Beispiel, wie mit Daten in der Wirtschaft umgegangen wird, was da passiert, was das für Gesellschaft insgesamt bedeuten kann. Ein zweites Beispiel habe ich aus dem Bereich der Banken mitgebracht. Vielleicht ist das dem einen oder anderen Begriff. Creditec ist ein Hamburger Unternehmen, wurde 2012 gegründet und ist in mittlerweile mehreren Ländern der Welt aktiv, in Deutschland nicht. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, beziehungsweise zur Mission, We improve financial freedom for the underbanked by the use of technology. Ja, steht ganz groß auf ihrer Website, falls man es nicht sehen kann. Also diesem Unternehmen geht es darum, potenziellen Kreditnehmern, die bei anderen traditionellen Banken keinen Kredit bekommen, einen Kredit anzubieten, beziehungsweise ein Credit Scoring Verfahren durchzuführen auf Basis von Datenauswertung. So, und diese Daten, beziehungsweise welche Daten dort ausgewertet werden, das gibt das Unternehmen nicht komplett bekannt, aber es gibt Hinweise darauf, welche Daten sie benutzen. Zum Beispiel fängt es damit an, dass wenn ein potenzieller Kreditnehmer sich an dieses Unternehmen wendet, ein Online-Formular auf der Seite ausfüllt und dort wird schon mitgetrackt, von welchem Computer kommt die Anfrage, ist es jetzt irgendwie ein Mac oder ist es dann, keine Ahnung, ein Dell oder vielleicht doch eine Marke von Aldi. Dann wird von den potenziellen Kreditnehmern verlangt, dass sie Zugänge zu sozialen Netzwerken freigeben, zum Beispiel auch zu eBay, wo geguckt wird, wie verhält sich der potenzielle Kunde als Käufer oder Verkäufer, wie sieht dort die Bewertung aus. Solche Sachen werden dort eben getrackt und dann wird eben mit einem Algorithmus berechnet, inwieweit dieser potenzielle Kreditnehmer nun kreditwürdig ist oder eben nicht. So, und das geht relativ schnell, das dauert auch nur ein paar Minuten. Und dieses Unternehmen, wenn man jetzt in der wirtschaftlichen Serie erstmal bleibt, sie bedienen hier eine Nachfrage, die bislang kein Angebot hatte. Ja, also erstmal normales Angebot-Nachfragespiel. Und vor allem für ein Klientel, was tatsächlich einfach keinen Zugang hatte, Kredite zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man sich mal fragen, wer sind denn jetzt hier die Kunden? Ja? Wer wendet sich an dieses Unternehmen? Und auch dafür gibt es Hinweise, die auf eine bestimmte Gruppe schließen lassen. Denn die durchschnittliche Kredithöhe bei Creditec liegt ungefähr bei 120 Euro pro Kredit, pro Kreditvergabe, mit einem Zinssatz von ungefähr, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, 15-35%. Ja. So. Und diese Höhe zeigt schon, dass es wahrscheinlich hier nicht um eine Gruppe geht, denen es finanziell eh schon gut geht und die vielleicht mal irgendwie einen Kredit brauchen, weil sie, weiß ich nicht, ein Haus kaufen möchten oder in ihre Firma investieren möchten. Das ist wahrscheinlich eine Gruppe, die hier Kredite beantragen bzw. sich darum bewerben, die vielleicht mal schnell irgendwo ein finanzielles Loch stopfen müssen. Ja? Und bei 120 Euro durchschnittlicher Kredithöhe ist das sehr wahrscheinlich. Und diese Kredite müssen auch relativ schnell zurückbezahlt werden. Das ist nicht so, dass die eine mehrere Jahreslaufzeit haben, sondern das geht relativ schnell. So, und an dieser Stelle ist dann natürlich, besteht die Frage, wer kann sich hier noch die Privatsphäre tatsächlich leisten? Ja? Und das sind vor allem die Menschen, denen es schon gut geht in der Gesellschaft, die nicht auf solche Kredite angewiesen sind. Und die Menschen, denen es wahrscheinlich schon etwas schlechter geht, die nicht diese finanziellen Mittel haben, die verkaufen das Letzte, was sie noch haben, ihre Privatsphäre. Ja? Und außerdem kann man sich dann noch die Frage stellen, wenn man tatsächlich auf so einen Kredit angewiesen ist, wie autonom verhält man sich dann noch im Netz, wenn ich weiß, eventuell kann das zu einer Grundlage werden, auf der bewertet wird, ob ich einen Kredit bekomme oder eben nicht. So, das ist mein zweites Beispiel. Jetzt habe ich noch ein letztes. Ist vielleicht auch wenig verwunderlich, es kommt aus dem Bereich der Krankenkassen. Der Generali oder das Generali Vitality Programm ist ein datenbasierter Tarif, den es seit letztem Jahr Sommer auch in Deutschland gibt. Das ist erstmal nur ein Zusatztarif zur Risikolebensversicherung und zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist jetzt kein umfassender Tarif. Ja? Aber dieser Tarif funktioniert eben so, dass man ihn zusätzlich abschließen kann, muss man nicht. Ja? Alle diese Angebote, die ich vorstelle, sind freiwillige Angebote, das muss niemand machen. Ja? Aber dieser Vitality-Tarif funktioniert jetzt so, dass man erstmal, also wenn man sich dafür entschieden hat, dann macht man einen Gesundheitscheck beim Arzt, ja, freier Wahl, wie auch immer. Und dann wird ein Status festgestellt und von diesem Status aus kann man jetzt eben mit diesem Vitality-Programm Ziele festlegen, wie man sich sportlich betätigen möchte oder dass man sich besser ernähren möchte und so weiter und so fort. Und diese Daten, die muss man dann natürlich auch tracken und die muss man dann Generali übermitteln. Und das kann man dann entweder mit einem Fitness-Tracker machen, das kann man auch selber auf der Website dann angeben. Ja, inwieweit dann die Daten alle stimmen, ist natürlich eine andere Frage. Aber grundsätzlich werden diese Daten dann eben an Generali übermittelt. Und je nachdem, wie erfolgreich ich jetzt nun war, ja, bekomme ich dafür Punkte und kann dann in einem Statussystem aufsteigen. Es fängt an mit einem Bronze-Status, geht über in einen Bronze-Silber-Gold-Status, relativ einfach gehalten. Und je nachdem, in welchem Status ich mich befinde, kann ich dann vergünstigt bei Partnerunternehmen zum Beispiel einkaufen. Zum Beispiel bei Sportartikelherstellern, die mit in diesem Programm sind. Oder ich kann auch Urlaubsreisen vergünstigt bekommen oder klassisch auch Mitgliedschaft im Fitnessstudio vergünstigt bekommen. So, und auch hier, ja, hat das Ganze hat ja jetzt nicht nur negative Seiten, sondern das kann natürlich auch so Motivationsschub sein. Für mich endlich bewege ich mich mal mehr, ich mache mehr Sport, weil ich habe hier Ziele und dafür bekomme ich auch noch was. Ich ernähre mich gesünder, weil ich, wie gesagt, Ziele habe, die ich erreichen möchte. Von der Perspektive aus ist es ja eigentlich ein Programm, was man erstmal unterstützen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwieweit können wir hier dann noch unser Solidarprinzip tatsächlich aufrechterhalten bei Versicherungen. Ich weiß, dass bei Krankenversicherungen sehr, sehr hohe gesetzliche Hürden da sind, um das überhaupt zu verändern, dass wir tatsächlich alle Krankenversicherungen so aufstellen können und lassen. Aber grundsätzlich sind natürlich Gesetze auch nichts, was man nicht ändern kann. Ja? Also deswegen denke ich, ist es schon legitim, hierüber nachzudenken, inwieweit sind wir tatsächlich noch gewillt, solche Versicherungstarife beziehungsweise im Schadensfall über ein Solidarprinzip Schadensfälle abzuwickeln. Wenn ich ganz genau tracken kann, dass sich jemand hier nicht entsprechend verhalten hat und nicht im Hinblick auf seine Gesundheit sich ernährt hat, bewegt hat und so weiter. Und inwieweit darf ich mich dann auch noch, oder inwieweit darf ich dann noch die Entscheidung treffen, ich will jetzt aber Fastfood essen und ich will mein ganzes Leben will ich Fastfood essen und ich finde Sport blöd und ich will keinen Sport machen, ich will mein ganzes Leben keinen Sport machen. Inwieweit darf ich solche Entscheidungen tatsächlich noch selber treffen und inwieweit ist es dann noch von der Gesellschaft akzeptiert, mich nicht konform zu verhalten? Ja, das sind Fragen, die man sich in diesem Szenario stellen kann. Wie gesagt, bei Krankenversicherung ist mir bewusst, wir haben hier hohe gesetzliche Hürden, aber wir haben hier ein Tor geöffnet mit so einem Programm. So, das sind drei Szenarien, die ich mir mal angeschaut habe und wo, glaube ich, schon ansatzweise deutlich wird, wenn wir jetzt nochmal auf Rawls zurückkommen und auf seine Prinzipien. Ja. Im ersten Fall Facebook, wie viel Informationsfreiheit habe ich letztendlich noch, wenn mir der Newsfeed die Themen serviert? Ja. Er berechnet eine Wahrscheinlichkeit, dass ich das Thema gut finde, diesen Posting. Wie viel Informationsfreiheit habe ich tatsächlich noch in meinem Milieu dann? Ja. Bei Creditec, ja. Wie viel Privatsphäre kann ich mir noch leisten, wenn ich tatsächlich zu einem Teil der Gesellschaft gehöre, die nicht über große monetäre Mittel verfügen und wo ich grundsätzlich durch die Raster der traditionellen Banken falle. Wie viel Privatsphäre kann ich mir da tatsächlich noch leisten? Ja? Freiheit fundamental eingeschränkt. Genauso wie bei Vitality, ja? Inwieweit darf ich noch ein selbstbestimmtes Leben führen, wenn ich an diesem Programm teilnehme, wenn Krankenversicherungen so funktionieren? Ja, wer akzeptiert das, dass ich dann, wenn ich mich dafür entscheide, keinen Sport zu treiben? Wer akzeptiert das, wenn ich Fastfood essen möchte? Auch hier haben wir fundamentale Einschnitte in Freiheit. Und was wir hier sehen, ja, das erste Prinzip wird bei allen Beispielen, die ich genannt habe, nicht erfüllt. Ja. Wie gesagt, das sind alles freiwillige Angebote, daran muss niemand teilnehmen, aber wenn ich daran teilnehme, muss ich mir bewusst sein, dieses Prinzip nach Rawls ist an dieser Stelle nicht erfüllt. Und jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen und könnte gucken, ist denn diese Freiheit für uns alle irgendwie eingeschränkt? Und das ist sie eben nicht, sondern dort stehen auf der anderen Seite stehen Unternehmen, dort stehen Menschen, die sich diese Software, die sich diese Algorithmen überlegen, die sie erstellen, die diese Angebote erstellen und die haben sehr wohl die Macht, diese Freiheit wieder zu eröffnen bzw. wieder zu erweitern. Ja? Also in diesen Fällen gilt das Prinzip nicht. So, und wenn das erste Prinzip nicht gilt, das habe ich ja eben schon gesagt, ich stehe in der lexikalischen Ordnung, ja, dann darf das zweite Prinzip eigentlich auch nicht gelten. Also es darf hier keine sozialen und ökonomischen Ungleichheiten geben, darf es nicht nach Rawls. Aber auch das habe ich mir mal angeschaut, weil ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass wir es hier vor allem mit ökonomischen Ungleichheiten zu tun haben, wenn wir uns mal so ein paar Zahlen dieser Unternehmen anschauen. Facebook hat im zweiten Quartal 2017 mehr als 9 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, das zweite Quartal nur. Ja. Genauso Creditec, da habe ich nur sehr alte Zahlen gefunden von 2015, aber dort haben sie einen Umsatz von mehr als 41 Millionen Euro gemacht. Und bei Vitality, beziehungsweise beim Konzern Generali, den habe ich mir in Gänze angeschaut, die haben in 2016 einen Umsatz von mehr als 86 Milliarden Euro gemacht. Also, dass wir es hier mit Ungleichheiten zu tun haben, ist, glaube ich, klar. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe mir jetzt besonders das Differenzprinzip angeguckt, also hat der am schlecht Begünstigten in der Gesellschaft den größten Vorteil durch diese ungleiche Verteilung? Und da müssen wir jetzt erstmal definieren, wer ist denn eigentlich hier der Schlechtgestellteste in der Gesellschaft? Wie gesagt, das hat Rawls offen gelassen. Ja? Das hat er nicht wirklich definiert. Aber ich würde sagen, in diesen Szenarien, das sind die Anwender dieses Newsfeed, die potenziellen Kunden und Kreditnehmer von Creditec, und das sind die Teilnehmer des Vitality-Programms. Ja. Ich denke, das sind die am wenigsten begünstigten in der Gesellschaft in diesem Szenario, weil sie letztendlich nicht genau wissen, welche Daten werden wie verarbeitet und was bedeutet das eigentlich für in the long term gesehen. Ja. Kurzfristig haben diese Anwendungen sicherlich alle Vorteile. Ja. Ich bin selber gerne auf Facebook unterwegs, ich vernetze mich dort gerne, das ist der große Vorteil, den ich da sehe. Bei Creditec sicherlich auch ist das für Menschen ein Vorteil, die tatsächlich dringend Geld brauchen. Ja. Und bei Vitality, ja, wenn ich mich doch eh schon sportlich bewege und mich gesund ernähre, warum soll ich dafür nicht irgendwo ein rewarded werden? Also warum soll ich dafür nicht Vergünstigungen bekommen? Aber in the long term glaube ich, dass diese Algorithmen und diese Anwendung tatsächlich Muster schaffen, aus denen wir nicht mehr so einfach rausbrechen können. Und ich glaube, im Resultat verbindet diese ganze Technologie nicht, sondern sie lässt Gesellschaft auseinanderdriften. Und führt letztendlich dazu, um nochmal mit Rawls zu sprechen, dass diese Aufteilung der Grundgüter, ja, dass die immer mehr in eine Schieflage gerät und Gesellschaft insgesamt dadurch nicht stabiler wird, sondern wir es zunehmend mit einer instabilen Gesellschaft zu tun haben werden. Ich habe hier ein sehr pessimistisches Szenario aufgemalt. Tue mich damit selber immer ein wenig schwer, weil es mir einerseits meine Analyse zeigt, andererseits ich sehr, sehr gerne mit diesen Technologien selber arbeite. Ja, ich habe mein Smartphone immer dabei, ich bin den ganzen Tag auf Facebook und auf Twitter unterwegs. Ich habe vor einiger Zeit jetzt Instagram für mich entdeckt. Das sind alles Tools, die ich gerne benutze und die mein Leben einmal ein Stück weit interessanter, pluraler gestalten, in dem Sinne, dass ich einfach mit Menschen Kontakt habe, die ich irgendwo mal kennengelernt habe, mit denen ich immer noch in Kontakt bleiben kann über solche Netzwerke. Wie gesagt, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir hier aufpassen müssen, aus dieser konkreten Perspektive, was diese Technologien mit Gesellschaft machen können. Und es gibt nicht nur mich, ich beschäftige mich damit, aber es gibt ganz viele andere Netzwerke, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft, gesellschaftliche Netzwerke, die sich damit auseinandersetzen, wie Netzpolitik. Algorithm Watch ist ja auch noch in dieser Vorlesungsreihe zu hören. Das sind alles Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir Ansatzpunkte schaffen, wo wir ganz konkret werden. Wo sind unsere Ziele? Wo sind unsere Werte in der Gesellschaft, die wir nicht aufgeben möchten, gleichzeitig aber mit diesen Technologien arbeiten wollen? Und ich glaube, ein Ziel, um mit diesen Technologien arbeiten zu können, ist das Ziel, dass wir eine gerechte Gesellschaft haben. Ja, und das müssen wir einfach uns formulieren. Und ein Appell an dieser Stelle, weil ich bin tatsächlich in meiner Arbeit noch nicht so weit, dass ich jetzt schon irgendwelche konkreten Lösungen zeigen kann. Ich hoffe, das ist in ein paar Monaten soweit. Aber mit einem Appell schließe ich immer gerne an die Unternehmen. Ja? With great power comes great responsibility. Also, liebe Unternehmen, nehmt euch nicht aus der Verantwortung mit den Dingen, die ihr da tut. Und das soll es von mir gewesen sein erstmal.